Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Noch eine Woche bis zum Play-In, Freunde. Man nennt es auch den Jerry Reinsdorf Cup. Und mittlerweile steht schon ein bisschen mehr fest. Also für einiges müssen wir noch ein bisschen Geduld aufbringen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass die Mavs in den Playoffs sind, dass die Warriors nicht mehr aus dem Play-In rausfallen können. Die Spitze im Westen ist natürlich noch alles offen. Play-In-Seeding ist auch noch, na, man zittert in Chicago, ob es das Heimspiel wird oder am Ende doch nicht. Vielleicht schaffen es die Sixers direkt in die Playoffs. Es ist wild die letzte Woche. Wir beobachten mal weiter. Vor allem setzen wir aber heute in die Tat um, was wir letzte Woche angekündigt haben. Es ist wieder Zeit wir haben den Smoking und natürlich den Zylinder rausgeholt an Moderation, denn wir verteilen wieder Awards heute. Ja, wir schauen mal, wer die Besten waren und die am besten Verbesserten und die am besten Verteidigenden und die am besten Coachenden. Und ihr wisst schon, schauen wir uns alles an. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der in solchen Fällen niemals unentschieden, ne?
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir starten mit angenehmen Dingen wie den Awards, müssen wir mal ganz kurz nach Milwaukee schauen. Da zitterte man ein wenig vergangene Nacht, ne? Einerseits den Kelten vermöbelt, andererseits dann der Grieche.
Das war ganz komisches Spiel und dann auch noch eine ganz komische Situation und halt auch echt so eine, bei der man schnell so ein bisschen die Alarmglocken hört, einfach weil das ja Non-Contact war und er nicht mal irgendwie im Sprint war oder so, sondern einfach nur den Einwurf gemacht hat, losspaziert ist und dann irgendwie sofort zu Boden gegangen ist und gesagt hat, da ist irgendwas falsch. Also da kann man auf jeden Fall ziemlich schlimme Sachen befürchten. Jetzt gerade kam ja die Nachricht, dass es offensichtlich nicht so schlimm ist, also dass nicht die Achillessehne betroffen ist, was sicherlich erstmal irgendwie die bestmögliche Nachricht ist, ja. Aber es ist halt so ein Calf-Strain jetzt und da weiß man es halt auch nicht so richtig, ne? Also die Timeline oder das, was man dann so hört, heißt halt erstmal so 1 bis 2 Wochen wahrscheinlich mindestens und dann ist es halt total individuell von dem Verlauf abhängig, von der Belastbarkeit. Ich meine, wir haben bei Giannis in der Vergangenheit ja auch schon eine Situation bei den Playoffs gehabt, wo man dachte, der ist eigentlich jetzt wahrscheinlich mindestens für ein Jahr raus und dann war er 2 Tage später, stand er wieder auf dem Court und hat fürchterliche Dinge getan, also so komplette athletische Wunder, deswegen so damals war die Sorge dann größer, als es letztendlich nötig war. Jetzt muss man es halt irgendwie mal abwarten. Sie haben jetzt sicherlich erstmal Glück gehabt, dass es halt keine erstmal schwere Horrorverletzung ist, die jetzt definitiv irgendwie bedeutet, den sehen wir nicht wieder, aber gerade auch, wenn man bedenkt, wie schlecht die Bucks in letzter Zeit eigentlich waren, wenn sie jetzt nicht alle hatten und dann ihren Besten nicht zu haben, potenziell auch schon oder auch noch in der ersten Playoff-Runde, dann ist das natürlich trotzdem etwas, was sie sehr nervös machen muss und wo ich dann auch mal sehr gespannt bin, was das für Auswirkungen haben wird und also wie viele Spiele es dann jetzt letztendlich wirklich sein werden, die er verpasst.
Ja, ich meine, es ist natürlich maximal unglücklich, wenn du eine Woche oder anderthalb Wochen vor Playoff-Start dann sich dein Bester irgendwie verletzt und dann hat eben noch so eine Verletzung. Gut, jede Verletzung hat irgendwie eine individuelle Teilnahme, aber wie du sagst, ich meine, so Calf-Strain, wir haben vorher im Vorlauf auch kurz schon drüber gesprochen, es ist halt, du willst es halt auch nicht überstürzen, weil dann, du sagst, jetzt die Achillessehne ist nicht betroffen, ich glaube, Durant damals hat ja auch was an der Wade, ich weiß nicht genau, was es damals war, aber das war ja dann
ich
auch.
Ich glaube, es hieß auch Calf-Strain
tatsächlich. Ja. Und dann eben, es ist halt, es kann dann sein, wenn du zu früh zurückkommst, nicht, dass es passieren wird und nicht, dass bei Durant nicht sonst auch passiert, was auch immer, aber es ist halt eine Verletzung, bei der du halt schon vorsichtig sein musst, gerade bei dem, hast du vorhin auch gesagt, bei so einem explosiven Spieler, der hat, bei dem ja die Belastung gerade auf die Sehne da unten halt schon während des Spiels relativ hoch ist und wenn du da deswegen, und wenn es halt die erste Playoff-Runde ist, dann bist du vielleicht schon versucht, dann zu sagen, okay, es lief, wie du sagst, eben auch nicht optimal in letzter Zeit. Jetzt, ja, nehmen wir mal an, es bleibt jetzt genauso, wie es ist, auch nach dem Play-In, dann wären die 2-7, wären es die Sixers, ne? Da wäre Giannis jetzt nicht ganz schlecht, nachdem diese Embiid zurück ist.
Ja.
Und eben, und dann bist du halt an dem Punkt, okay, was machen wir jetzt? Diese Saison jetzt, mit dem Risiko, dass wir dann aber, wenn es schief geht, und es ist natürlich jetzt die ganz, ganz, das ganz, ganz tiefe Schwarz an die Wand gemalt, aber dann ist die nächste Saison auch im Arsch. Weil raus ist im Endeffekt, wenn er sich was an der Achillessehne täte. Aber ja, muss jetzt auch nicht sein. Vielleicht ist es auch, vielleicht geht es auch gut und er ist in 2 Wochen wieder da und es steht zwar 0-2 gegen die Sixers, aber dann kann ja noch was passieren.
Und, naja. Ja, also so die Situation so mit dem Second Seed und gegen wen es dann gehen würde, ist ja eh ziemlich interessant, weil, also Philly auf 7, Miami auf 8, so mit Miami gegen die Bucks in Runde 1 mit einem verletzten Giannis, da haben wir auch dann irgendwie schon fürchterliche Déjà-vus, die keiner von uns, glaube ich, sehen möchte, außer er schläft in Miami Heat Bettwäsche. Von daher hoffen wir mal, dass es nicht so kommt. Ich meine, auch gerade finde ich, so wenn man sich halt die Situation der Bucks anschaut und da auch so den Kader ein bisschen anguckt, die Gehaltsstruktur, die Altersstruktur auch, die haben halt eigentlich jetzt so dieses Jahr und nächstes Jahr und viel mehr so Jahre, wo sie vom Talentlevel her so richtig ganz weit oben mitschwimmen werden, haben sie vielleicht gar nicht mehr. Deswegen wäre es ihnen schon zu wünschen, dass sie halt aus dieser Postseason irgendwie mehr rausholen können. Aber gute Besserung an dieser Stelle. Ich finde es aber übrigens ganz interessant, dass du einfach mal komplett an einem Tag, wo die Bulls sowas von im Fokus stehen sollten, einmal kurz einfach so mit einem anderen Thema anfängst. So, als wäre das jetzt das Wichtigste. Kannst du mir einmal ganz kurz beschreiben, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du gesehen hast, wie Torrey Craig auf dem Weg zum Breakaway-Dunk war, sich den Ball übers Brett vorgelegt hat, wie Weiland Vince Carter, weil er sicherlich auch dachte, er wäre Weiland Vince Carter oder Weiland Tracy McGrady. Beschreib einfach mal die Szene so aus deiner Sicht und was dabei so, also, was du gefühlt hast.
Ich hatte von ihr gehört, bevor ich sie gesehen habe, und dachte mir, okay, was genau ist da jetzt passiert? Also, weil es genau diese 3 gegen 0 Fast Break, das kriegst du normalerweise ja schon hin, dass der Ball dann im Korb landet. Ne?
Meistens.
Das klappt ja normalerweise schon. Ich wusste, okay, es hat nicht geklappt, dann war ich gespannt. Und ja, es ist so ein bisschen, wir haben ja auch geschrieben, ich habe dann geschrieben, ja, your 2024 Chicago Bulls, ladies and gentlemen. Das ist so, also ist jetzt ein bisschen blöd, aber es ist halt einfach, es ist ein Team, das sich halt oft einfach auch selbst im Wege steht oder beziehungsweise selbst über den Haufen rennt, in dem Fall im Namen Andre Drummonds, der dachte, dass Torrey Craig nicht sich aufgelegt hatte, weil er dachte, er wäre Weiland Vince Carter, sondern dass er eigentlich für Andre Drummond aufgelegt hat, weil er ist Weiland Steve Nash oder sowas, ne?
Ja. Und Andre Drummond, Weiland Andre Drummond.
Richtig, richtig.
Der auch den Offensiv-Rebound, wenn er ihn sieht, tendenziell auch einsammeln möchte.
So sieht's aus. Und ja.
Der hat sich dabei auch noch verletzt. Also, beziehungsweise danach dann, weil er irgendwie zurückgesprintet ist. Also, ich glaube, direkt in der nächsten Szene hat er sich dann verletzt. Also, das ist einfach, irre. Aber jeder, der die Szene noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Die Szene an sich einfach nur schon ein ziemlich krass Highlight.
Ja. Es passt irgendwie so ein bisschen zu dem Bus. Es ist einfach, man weiß nicht so genau, was man tut. Sagen wir es mal so. Und dann passieren manchmal komische Dinge.
Aber nichts komischer als das.
Es ist schon peak-komisch auf jeden Fall.
Das ist schon eine der witzigsten Szenen der gesamten Saison. Vielleicht wichtigste, witzigste.
Ist auf jeden Fall, der Shaq in a Fool Saison Award ist damit vergeben.
Ich glaube auch. Und das so auf den letzten Drücker in der letzten Saisonwoche.
Ja. Ja, da zählt es ja für die Bulls, weißt du, Play-In und so.
Die bringen sich in Form rechtzeitig.
Ja. Gut.
Shoutout in jedem Fall an dieses Two-Man-Game.
Das explosivste Two-Man-Game der Liga. Ja. Gut, ist auch ein guter Zeitpunkt, um einfach kurz ein bisschen Werbung zu machen, bevor wir mit den Awards einsteigen, würde ich sagen, weil unser Partner Tipico Sportwetten, wisst ihr ja Bescheid, könnt ihr euch auch anschauen, ihr könnt Saisonwetten abschließen, ihr könnt schauen, wer in die Finals einzieht im Westen. Und da haben wir uns überlegt, ist es sehr interessant, dass die Buchmacher den Mavs gerade eine 13er-Quote geben, während die Suns zum Beispiel bei einer 10er-Quote stehen, die Clippers bei einer 4-5er-Quote. Und jetzt ist einfach mal so meine Frage an dich, Ole Freaks. Die Mavs sind ja am Rollen, ne? Sie hatten einen Streak vor dem Houston-Spiel, währenddessen sie 10 Spiele lang ihre Gegner bei maximal 107 Punkten gehalten haben. Also die Defense hat funktioniert. Sie haben eine Offense. Sie haben eine Offense, die sehr, sehr schwer zu stoppen ist. Luka und Kyrie spielen nicht nur nebeneinander, sondern profitieren auch sehr voneinander. Sie haben Schützen. Sie haben Dante Exum. Eine der schönsten Comeback-Geschichten des Jahres, würde ich sagen. Es ergibt irgendwie viel Sinn. Sie haben ihre Rim-Running-Center, die Rim Protection geben auf der anderen Seite, und es scheint sich stabilisiert und etwas gefunden zu haben. Jetzt, wo würdest du denn die Mavs einordnen? Also, wie gesagt, momentan sind sie nicht hinter den Nuggets, sie haben momentan die sechstbeste Quote im Westen. Wo siehst du sie?
Ja, das überrascht mich schon, dass sie so weit unten stehen. Also, ich könnte schon ein Argument jetzt für die Für die Clippers sicherlich machen, aber also dass zum Beispiel Phoenix vor ihnen steht, das sehe ich gar nicht. Dafür ist Phoenix einfach zu inkonstant, zu dünn auch und vor allem immer noch auf der Suche nach einer Identität. Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die Mavericks über die letzten Wochen wirklich auszeichnet, dass die mittlerweile einfach wirklich genau wissen, was sie machen, wie sie spielen wollen und das umsetzen können. Also so, du hast ja angesprochen mit der Länge, die sie jetzt haben, die sind defensiv stärker geworden, sie sind athletischer geworden, sie haben Shooter, sie haben halt diese beiden Typen, die in letzter Zeit überwiegend beide fit waren, also Kyrie hat ja seit Jahren nicht so viele Spiele am Stück gemacht, wie jetzt gerade, ist jetzt auch gerade das erste Mal Player of the Week seit 2015 geworden, was auch schon irgendwie ganz schön abgefahren ist, weil also der hatte ja gute Phasen zwischendurch, aber trotzdem, ne, also schon irgendwie bemerkenswert und ja, Doncic, der wirklich, also ja, schon über die gesamte Saison ziemlich unfassbar unterwegs ist, aber über die letzten Wochen halt auch nochmal ganz besonders, der vor allem so von draußen immer gefährlicher wird. Und ich glaube, so diese Kombination, die sie jetzt haben, ist halt eine, die schon sich ganz gut auf die Playoffs übersetzen lässt, potenziell. Also Teams, die genau wissen, was sie tun wollen, die robuste Scorer haben, die jetzt nicht irgendwie von einer konzentrierteren Defense dann rauszunehmen sind oder so. Und das trifft ja vor allem bei Luka einfach zu. Und Teams, die verteidigen können, die stehen halt normalerweise schon gut da. Und ich glaube, seit dem All-Star-Break haben sie eine der besten Offensiven, aber auch eine Top-10-Defense. Das ist eine sehr gute Kombination. Es ist gleichzeitig natürlich so in der ersten Runde weiß man schon, sie werden auf die Clippers treffen, die jetzt in dieser Saison, abgesehen von Denver, das Team im Westen waren, das die beste Phase hatte. Wo sie über mehrere Wochen den wirklich besten Basketball auch teilweise der Liga gespielt haben. Das ist lange her, muss man sagen. Sie sind jetzt gerade trotzdem wieder so ein bisschen dabei, den Karren wieder aus dem Dreck zu kriegen. Aber man weiß nicht so genau, wie es um Kawhi steht, der jetzt ein paar Spiele verpasst hat. Mit Harden, der in letzter Zeit krass im Formtief war und jetzt gerade auch gegen die Suns nicht dabei war. Übrigens auch interessantes Spiel, weil nach 10 Minuten führten die Clippers mit 35-4. Obwohl die Suns ihre Big Three hatten und die Clippers weder Kawhi noch Harden. Also,
sind es Big Three bei den Suns? Sind es wirklich Big Three oder ist es?
Das, weißt du, den Begriff, den benutzt man ja einfach oft, ne? Also, es sind ja schon drei sehr
große Namen.
Ja, es sind auch drei gute Spieler, also, die auch individuell alle ihr Ding
überlegen. Ja.
Ja, das auch.
Das auch, ja.
Sie sind auch ja vom Talent her den meisten Leuten überlegen. Sie haben aber nicht diese Eingespieltheit und nicht diese Synergie und nicht diese gemeinsame Identität, würde ich nach wie vor sagen. Also auch Booker und Durant haben das meiner Meinung nach immer noch nicht so richtig. Und das ist halt etwas, was die Mavs haben. Und deswegen, ich meine, wenn ich mir jetzt den Westen angucke, es ist immer noch vollkommen legitim, dass Denver die besten oder beziehungsweise die schlechteste Quote hat. Also, dass man da am wenigsten zurückbekommt, weil das auf jeden Fall das favorisierte Team sein muss. Die haben jetzt gerade Jamal Murray auch zurückbekommen und der sieht wieder gut aus. Wenn der fit bleibt und die Nuggets fit bleiben, dann sind sie wahrscheinlich das beste Team, was in die Finals kommen wird. Aber so dahinter kann man, finde ich, schon einen ganz guten Case für Dallas machen. Also einfach so mit der Kombination, die sie jetzt gerade haben, mit der wachsenden Synergie zwischen Luka und Kyrie und halt einfach dieser defensiven Identität. Das wird halt trotzdem eine knüppelharte erste Runde wahrscheinlich wieder werden gegen die Clippers. Bisher gab es das Duell zweimal und da haben die Mavs jeweils verloren. Jetzt sind die Mavs allerdings auch besser, glaube ich, als sie es damals waren. Und von daher, sie sind da sicherlich nicht chancenlos. Und danach mal gucken. Man weiß ja auch nicht, ob dann Denver warten würde, weil man nicht weiß, ob Denver First Seed wird oder ob dann Minnesota wartet oder OKC. Das muss sich ja alles noch sortieren. Aber so, wie gesagt, wenn man die Teams so im Vakuum sieht, dann sieht Dallas für mich schon wie ein Team aus, das einen tiefen Playoff-Run hinlegen könnte tatsächlich.
Ja, weil sie haben halt mit Luka diesen absoluten Superstar, der halt jedes Spiel übernehmen kann und dominieren kann und mit Kyrie halt eigentlich einen optimalen, also den perfekten Sidekick, auch jetzt nicht unbedingt nur für Luka, sondern halt einen Spieler, der halt gerade in der Rolle vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeht als in dieser 1A-Rolle und aber halt jederzeit eben auch übernehmen kann mal. Also gegen Houston, was er da am Ende veranstaltet hat, dass sie noch in die Overtime gekommen sind, mit Dreiern, wie um Dylan Brooks herumgetanzt ist,
um den Ball reinzwingen. Also auch wenn Luka auf der Bank sitzt, dann schlüpft ja Kyrie oft in diese heliozentrische Rolle und füllt die aber auch echt gut aus.
Und das hat der Riesenvorteil. Ne? Sie haben einerseits dieses System, okay, du hast die beiden, die gemeinsam auf dem Feld und sie profitieren voneinander. Plus du kannst es halt so staggern, dass du eigentlich immer einen von beiden auf dem Feld hast. Und dann hast du, dann sind die Löcher, in die du fällst, etwas kleiner vielleicht. Man heißt nicht, dass es nicht passiert, aber du hast zumindest, du kannst dich besser über Phasen, in denen der eine pausiert, kannst du dich besser hinüberretten. Und das ist halt, das ist schon ein Riesenvorteil. Wie du sagst, diese Identität ist da. Lively ist zwar gerade auch verletzt mit Knieproblemen, ist schon ein bisschen raus. Aber ja, Gafford war auch echt so ein bisschen unterschätzt. Nicht nur von Arturas Canizovas, sondern auch so ein bisschen von vielen anderen irgendwie. Aber er ist eigentlich schon, er ist nicht der perfekte Center, aber er hat eine gewisse Mobilität, Agilität. Vorne macht er nicht viel, aber das, was er macht, macht er gut. Und hinten, ja, bewegt er sich gut, keine Ring beschützen. Ist schon.
Ne? Trifft bei den Mavericks 75% seiner Würfe ungefähr, weil halt auch der Großteil davon Dunks sind.
Ja, also ich bin.
Aber
ich bin
es auch, ist ein sehr guter Partner einfach für die beiden.
Genau, es ist halt auch, sie haben wirklich, es ist halt, es wirkt so, als sei es mit Sinn und Verstand irgendwie zusammengestellt und als habe man Partner eben für die beiden gesucht. Und jetzt, ja, ich tue mich immer noch schwer, irgendwie, weil die Mavs gefühlt halt von hinten kommen und sie können, glaube ich, wenn sie alle Spiele gewinnen, die Clippers alle verlieren, können sie theoretisch noch halt zumindest den Heimvorteil sich holen, glaube ich. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht gesagt, dass es funktioniert, glaube ich eher nicht. Aber dann, wie du sagst, mit den Clippers ist halt die Frage. Die sind, glaube ich, jetzt auch wieder 5 in Folge gewonnen, aber auch irgendwie auf komische Art und Weise. Ich weiß, am Sonntag das Spiel gegen die Cavs waren sie ja erst mit 20 plus hinten. Und auf einmal haben sie dann gedreht und Paul George dann irgendwie verrückt gespielt in der zweiten Halbzeit. Und ja, also es ist immer noch irgendwie schwer zu tippen, aber ich würde sie tendenziell, also dass Phoenix so weit vorne dabei ist, überrascht mich auf jeden Fall auch, weil Phoenix irgendwie nichts gemacht hat, jetzt in der gesamten Saison, dass mich jetzt vertrauen ließe, dass es funktioniert in den Playoffs. Also wo ich sage, okay, das ist jetzt haben sie sich gefunden. Oder da gab es diesen, wie du sagst, bei den Clippers zum Beispiel, da gab es diesen Stretch, wo es richtig gut war. Es gab immer mal so Momente ganz kurz, aber es gab nie so dieses, okay, da ist jetzt was, das, wenn sie das wiederfinden, was man jetzt bei den Clippers sagen kann, was man sogar bei den Cavs sagen könnte, bei denen es ja gerade auch nicht läuft. Aber wenn sie das wiederfinden, dann sind sie gefährlich oder mit den Cavs mit Abstrichen. Ne? Aber deswegen, weil die Suns, ja.
Die Suns haben keine guten 3 Wochen am Stück gespielt. Nee. Sie haben, also wenn es hochkommt, mal 3 gute Spiele am Stück gespielt. Ja. Und das ist, also bei einer Saison, die jetzt ja schon 80 Spiele andauert, ist das halt einfach wenig. Das ist
dürftig, ja, genau. Und jetzt müssen wir, jetzt mal gucken, also wie es dann am Ende reingeht. Aber ich traue dem Mavs irgendwie mittlerweile auch relativ viel zu. Und es kann also sein, dass es genau dieses Team ist, das zur richtigen Zeit peakt in der Saison. Das ist ja gut. Denver ist halt, der Gipfel ist vielleicht dann doch zu hoch. Passt zu Denver auch ganz gut. Aber sonst, ne? Also ich bin gespannt, was bei den Mavs passiert. Quoten natürlich wie immer. Was heißt, nee, Quoten. Nicht wie immer, sondern heute am 10. April und wie immer die ganze Geschichte ohne Gewehr. Hör dich jetzt noch ganz kurz folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit direkt zu den Awards und auch da, das hat Tradition mittlerweile. Die Frage, Ole Freaks, wo möchtest du beginnen?
Lass uns MVP machen und dann auch damit direkt Second und Third Team abhandeln.
Okay. Ja.
Und mittlerweile gibt es ja keine Position mehr im All-NBA-Team, deswegen kann man da einfach dann ganz smooth mit übergehen.
Und Smoothness ist unser dritter Vorname, deshalb ist das.
Was ist der zweite?
Drummond.
Okay.
Weiland. Ja, gibt's Weiland. Heiland. Gibt's eine Überraschung? Oder ist es wie immer Nikola Jokic bei dir?
Was heißt wie immer?
Wie fast immer, oder?
Du meinst wie die letzten 3 Jahre?
Ja.
Ja, ist er.
Ja. Gut, haben wir das? Bei mir auch.
Wer ist es denn bei dir?
Bei mir ist es auch Jokic. Shay ist halt. Es gibt ja Leute, man hört schon Leute, die sagen, es muss Shay werden, weil Shay, also mal abgesehen davon, dass die Nuggets mittlerweile den besten Rekord haben, das kann sich natürlich sekündlich quasi drehen, aber
ich finde, wenn es so knapp ist, ist das auch scheißegal. Also ob jetzt ein Team einen Sieg mehr geholt hat.
Du kannst argumentieren, finde ich schon, okay, bei OKC ist der Sprung halt einfach höher und beziehungsweise der Überraschungsfaktor ist einfach größer und das war jetzt Denver als amtierender Champion traut man es durchaus zu, dass sie die Conference gewinnen, dass OKC dann so nah dran ist, weil es irgendwie nicht gesagt ist, ein junges Team, Shea führt das junge Team an. Also ich meine, wir haben das ja, die Diskussion haben wir ja schon öfter geführt. Ich finde halt, bei mir ist halt einfach Jokic, der Impact von Jokic ist halt irgendwie, ist für mich halt irgendwie so extrem, dass ich ihn immer noch knapp vor Shea sehe, weil ich ihn halt auch ist insgesamt besseren, dann doch noch besseren und es kann impactvolleren.
Ja.
Spieler sehen.
Ich finde, das ist ein fairer Tiebreaker, also deutlich fairerer als das Team hat einen Sieg mehr oder zwei Siege mehr.
Ja.
Weil, also ich finde auch so, die beiden spielen MVP-würdige Saisons und auch mein Nummer 3 auf meiner Liste auf jeden Fall auch. Und danach kann man so ein bisschen mehr vielleicht drüber streiten, aber ist ja wie über die letzten Jahre auch, dass es halt letztendlich Nuancen sind, die dann ganz oben den Unterschied machen. Ja. Ich würde aber auch sagen, so am Ende, wenn man sagt, die sind alle sehr gut. Jokic ist halt also trotzdem derjenige, der einfach noch ein Stück über allen steht, finde ich. Also der halt einfach der bessere Spieler ist, der immer, wenn er auf dem Court steht, eigentlich die Minuten gewinnt und das seit Jahren und das auch so hoch, ja, dass eigentlich die Strategie, die Teams gegen Denver haben, eher ist, so die paar Minuten, die er sitzt, die müssen wir dominieren, damit wir eine Chance haben. So, das ist für sich ja schon irgendwie einigermaßen wild und das hat sich auch dieses Jahr wieder bestätigt. Ich glaube, das Net-Rating, was die Nuggets mit ihm haben, ist irgendwie bei plus 12,5. Das ist auch wieder höher als das, was jetzt zum Beispiel Shea hat, obwohl es da auch sehr gut ist, aber es ist halt einfach nochmal drüber. Es ist ja wieder so, dass Jamal Murray einiges an Zeit verpasst hat, dass sie jetzt nicht immer ihr ganzes Team hatten, dass auch so die Tiefe der Nuggets meiner Meinung nach schon als deutlich schlechter anzusehen ist als die von OKC. Und trotzdem ist es ja so, dass Denver halt einfach gerade so in den ersten Wochen nach dem All-Star-Break, als die ja gesagt haben, okay, aber vielleicht interessiert uns der First Seed schon, sie dann halt auch schnell wieder gezeigt haben, dass ihr Ceiling einfach auch noch höher ist. Und das liegt halt an ihm. Und er ist ein Spieler, der immer fit ist, immer abliefert. Bei Shea ist er jetzt über die letzten Wochen halt auch noch über den März viel weniger Punkte gemacht, viel weniger an die Freiwurflinie gekommen, auch seit dem All-Star-Weekend, seitdem halt die Regeln so ein bisschen geändert wurden und hat Zeit verpasst und dadurch, ich hatte ja auch lange Shea als meine Nummer 1 in dieser Saison, aber so über die letzten Wochen hat sich das dann, finde ich, schon wieder gedreht und so hinten raus ist es dann, finde ich, auch einigermaßen klar, dass es dann Jokic sein sollte. Ich fand eher zwischen 2 und 3 ist es über die letzten Wochen nochmal eine größere Debatte geworden, weil Luka Doncic halt einfach brutalen Push nochmal hatte. Und die Mavs halt auch endlich Spiele auf einem Level gewonnen haben, wo man von, also so traditionell dann von einer MVP-Saison sprechen kann, weil über lange Teile der Saison hieß es ja immer, guck dir mal die Zahlen von Luka an und guck dir aber auch die Tabelle an und die Mavs sind irgendwie im Play-In. Jetzt sind sie halt ja schon mal Fünfter, haben die Chance auf 4 und das ist dann schon sowas, wo traditionell ein MVP herkommen kann. Er hat sich ja in der Zwischenzeit nicht groß verändert. So seine Leistungen sind ja, die waren über die ganze Zeit gut, aber das Team sieht halt einfach besser aus und das schiebt ihn irgendwie noch weiter nach oben. Und ich würde trotzdem sagen, dass Shea Platz 2 da noch verdient hat. Also jetzt letzte Nacht hatte er auch mal wieder ein richtig gutes Spiel mit 40 Punkten, glaube ich. Ich würde auch sagen, dass der defensive Impact von Shea definitiv höher ist. Und deswegen passt das so als Top 3, finde ich. Mhm. Aber mal gucken, wenn Luca jetzt über die nächsten 3 Spiele auch noch mehr abliefert, keine Ahnung, dann könnt er sogar auf Platz 2 noch schaffen. Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, also ist wenig, aber das,
war das bei dir auch die 3? Oder?
Es war bei mir genau dieselbe Reihenfolge. Ich finde es schon, wenn man so überlegt, es ist schon krass, wenn man sich gerade auch Shays Saison anschaut oder auch die Argumente sich anschaut bei Luca, es ist schon eigentlich Wahnsinn, wie konstant du eigentlich abliefern musst auf einem absoluten, auf dem absolut höchsten Niveau, um Jokic irgendwie gefährlich werden zu können. Und bei ihm sieht's halt, also weil er es halt einfach über eine ganze Saison mehr oder also bis auf ganz, ganz kleine Phasen oder so oder Ausreise nach unten halt einfach durchzieht. Und halt dieses Niveau halt einfach komplett halten kann. Und das ist halt schon, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Und dass da immer noch so Debatten gibt, finde ich bei ihm echt krass, weil das ist irgendwie, er hat irgendwie so gefühlt halt den Sport und die Liga im Griff.
Ja, irgendwie schon. Also ist auch mein Eindruck. Ich habe auch das Gefühl, dass halt auf diese diese Diskussionen, die da geführt werden, die kommen ja meistens auch dann nur aus einem bestimmten Lager und sind dann, glaube ich, auch oft nicht so richtig ernst zu nehmen, weil es halt mehr darum geht, so irgendwas zu finden, worüber man sich jetzt wieder streiten kann, weil es langweilig ist zu sagen, ja, ihr habt recht, der ist halt im Moment der Beste, obwohl das ja okay ist. Und ich finde trotzdem, in dieser Saison hat man von Luka jetzt auch den Push gesehen, dass man sich vorstellen kann, dass der Jokic irgendwann ablöst. Und das war, finde ich, bisher noch nicht, davor noch nicht unbedingt der Fall. Aber ich finde so, der hat auch noch mal irgendwie den nächsten Schritt gemacht. Kommen wir dann in der MIP-Diskussion noch mal drauf zu sprechen? Nee, kommen wir nicht. Aber so für den Moment ist es halt, finde ich, einfach so. Und dadurch, ich hoffe auch mal dadurch, dass ja Jokic auch jetzt Meister geworden ist und durchaus jemand ist, der auch in den Playoffs abliefert, dass man halt da nicht sagen muss, so den können wir nicht zum dritten Mal zum MVP machen, weil guck mal, welche Spieler sonst dreimal MVP wurden, weil er gehört halt einfach da rein.
So. Ja, also muss man jetzt halt nach den letzten Jahren wirklich dann einfach, also mal sagen und anerkennen, dass es halt einfach, ja, dass er jetzt in allen Phasen der Saison dominiert hat.
Ja, und Bill Simmons hat das ganz, ganz gut gesagt, finde ich, in seinem Podcast, wo es irgendwie darum ging, so diese 4 Jahre, die Jokic jetzt gerade gespielt hat, die sehen nicht schlecht aus im Vergleich zu den anderen All-Time-Peaks, die wir gesehen haben. Also so von Leuten wie LeBron, Jordan, Bird, Magic und so. Also das heißt es nicht, den musst du da drüber schieben und der ist jetzt der GOAT oder was auch immer. Aber was er jetzt über die letzten Jahre abgeliefert hat, steht halt so schon ein bisschen auf dieser Stufe. Und dann, also man muss sich da nicht irgendwie fürchten, dass man irgendwas falsch macht, wenn man sagt, so, dann kann der auch nochmal MVP werden. Also.
Ja. Ja, und er lässt halt immer sehr, sehr leicht aussehen, noch dazu. Also.
Ja. Und ich finde es halt bei ihm so geil, sorry, wenn wir jetzt einfach nur eine ganze Jokic-Folge machen, aber bei ihm ist es halt auch so, man kann so viel lernen und verstehen, was ihn angeht, wenn man einfach mal bei so einem Nuggets-Spiel die ganze Zeit nur ihn anguckt und jetzt, also auch wenn er den Ball nicht hat. Einfach gucken, wie er sich bewegt, gerade offensiv, wo er überall dann auftaucht, wo er irgendwie dann hier und da noch irgendwie einen sneaky Pick stellt, wo er irgendwie einen Raum zumacht oder einen Raum öffnet durch seine Bewegung und so. Das ist halt so sneaky und es sieht halt alles so easy aus, aber es hat halt alles irgendwie Sinn und Verstand, was er macht. Ja. Ich meine, das ist auch ein Teil, der ihn defensiv ja auch echt besser macht als sein Ruf, dass er halt einfach sehr smart ist und gut Sachen abdecken kann, sehr schnell denkt und so. Aber gut, wir haben oft genug, vor allem ich habe schon oft genug darüber geredet, dass ich Nikola Jokic ganz gut finde.
Ja.
Deswegen, was wolltest du sagen?
Also ich würde sagen, frei nach Detlef Schrempf, Station Wake. Sorry, ist mein Job.
Ja, ganz genau. Das ist auch, macht er gut.
Diese wunderbare Adidas-Werbung aus den 90ern. Genau. Bleiben aber, da haben wir Top 5, ne? Bleiben noch 2 Spots. Sind es bei dir Giannis und Tatum?
Ja.
Hast du, ich habe es gestern beim Dunkersport-Podcast gehört, Nikias Duncan hat es nicht getan, aber hat so ein bisschen den Case gemacht, dass Jalen Brunson theoretisch auch an 5, dass man sich überlegen könnte, Jalen Brunson an 5 zu setzen. Mit der Art und Weise, wie er spielt, mit der Art und Weise, wie er seine Effizienz gehalten, fast gesteigert hat, noch höherer Usage, wie er die Knicks, wie er jetzt auf andere Coverages reagiert und immer noch scored, wie er eben scored, wie er die Knicks auch teilweise getragen hat, obwohl teilweise halbe Team ausgefallen ist, obwohl Randall raus ist, obwohl Anunoby lang raus war. Kam jetzt zurück, habe ich heute von dir gelernt. Und ja, dass man halt, und dass er halt eben auf einem wahnsinnig hohen Niveau performt. Ich meine, also, wenn man sagt, so die letzten 9 Spiele von Brunson sind halt auch, also sind 9 Spiele, deswegen. Aber trotzdem 35,9 Punkte, fast 50% aus dem Feld, 38% von draußen bei 8 Versuchen, 8,7 Assists und halt in einer Phase, in der es halt für die Knicks eben darum geht, wo sie halt in die Playoffs einziehen, dass sie nicht noch, also dass sie nicht Probleme kriegen, oder noch irgendwie abzurutschen. Und dann ist es für dich nachzuvollziehen, dass man sagt, okay, Brunson ist jetzt mittlerweile wirklich auf, oder ist dieses Jahr, was heißt mittlerweile, dieses Jahr auf dem Level, dass man da mal ganz kurz drüber nachdenken kann, ob du ihn zum Beispiel jetzt anstelle von Tatum reintust, weil du sagst, okay, Boston ist halt die Summe seiner Einzelteile und Tatum ist halt derjenige, der vielleicht ein bisschen am meisten raussticht, oder Giannis, weil Milwaukee-Saison trotz Platz 2 nicht so richtig geil ist.
Also ganz kurz drüber nachgedacht, vielleicht schon. Ich würde auch sagen, dass man Brunson auf jeden Fall so an an die sechste Stelle packen kann. Also so als den Spieler, der es halt irgendwie dann gerade nicht reingeschafft hat. Aber also wenn ich jetzt ihn und Tatum einfach nur vergleiche, dann über die Saison macht Brunson, glaube ich, irgendwie 1,5 Punkte mehr. Über defensiven Impact brauchen wir, glaube ich, nicht groß reden, dass der schon irgendwie sehr krass Tatum favorisiert. Und die Celtics haben halt 15 Siege mehr. Irgendwie wird sich's komisch anfühlen. Und ich habe auch bei allen Diskussionen, die ich bisher so darüber gehört habe, immer so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist es so ein bisschen, man sucht Tatum's halt irgendeinen Länder. Grund, um Tatum nicht drauf zu packen oder um es ein bisschen interessanter zu machen, weil halt der, also Tatum hat halt kein spannendes Narrativ. Das Narrativ ist halt, die haben das beste Team mit großem Abstand und er ist der beste Spieler davon. Das heißt, es gab schwächere Jahre, da ist so jemand dann auch schon mal MVP geworden. Mhm. Und den Case würde ich jetzt überhaupt nicht machen wollen, weil ich finde, wie gesagt, da sind individuelle Saisons von 4 anderen einfach besser. Aber man kann ihn mit den Credentials, die er hat und mit den Credentials, die Boston als Team hat, kann man ihn da schon, finde ich, ganz gut aufs Ballot packen. Absolut. Und also so geil ich Brunson finde und also ich finde ihn extrem gut. Es gibt im Moment echt nicht viele Spieler, denen ich lieber zuschaue, aber ich würde jetzt auch nicht den Case machen, dass er ein besserer Spieler ist als Tatum. Und deswegen würde ich ihn da nicht drüber nehmen. Deswegen, also ich hatte eigentlich über die gesamte Saison, ich habe ja ein MVP-Ranking auch für ran.de monatlich geschrieben und ich hatte Tatum, glaube ich, immer auf 5. Und es gab immer unterschiedliche Leute, bei denen ich so länger drüber nachgedacht habe. Kawhi war es nur eine ganze Zeit lang. KD war es auch mal kurz. Aber die Suns sind halt gurkig. Deswegen mache ich das nicht. Und Brunson hat jetzt auf jeden Fall über die letzten Wochen auch nochmal einen krassen Push hingelegt. Aber so, wenn ich die Saisons insgesamt vergleiche und dann halt auch schaue, was ist so der Two-Way-Impact, da gehe ich schon lieber mit Tatum. Ich glaube, wenn er in einem Team wie den Knicks spielen würde, dann würde er auch mehr Punkte machen als die 27, die er jetzt gerade macht. Also, weiß nicht. Und Brunson macht, glaube ich, 28,5. Also der Unterschied ist wirklich auch nicht riesig. Ja. Und ja, deswegen, da fühle ich mich dann irgendwie schon besser mit Tatum.
Ja, passt für mich. Also wie gesagt, ich fand den Gedanken interessant von Duncan. Und er hat es am Ende auch nicht gemacht eben, sondern hat auch Tatum an die 5 gesetzt. Und ich wollte mal hören, was du dazu sagst. Also ich sehe es wie du. Also ich finde dann auch, Tatum ist halt irgendwie, ist halt auf eine gewisse Art auch irgendwie langweilig. Du hast ja auch gesagt, es gibt kein Narrativ. Es ist halt irgendwie der beste Spieler des besten Teams. Und irgendwie ist es halt auch, so die Celtics haben halt gefühlt, sind halt einsam ihre Kreise gezogen, haben ihr Ding gemacht und Tatum war halt so an der Spitze des Ganzen. Von daher, nee, also es passt auf jeden Fall. Dann haben wir damit unser First Team ja auch, ne?
Ja.
Second Team, Brunson?
Brunson ist gesetzt, absolut. Kawhi würde ich auch reinnehmen.
Mhm. Hab ich auch.
Anthony Edwards?
Mhm, hab ich auch.
Anthony Davis?
Mhm, hab ich auch.
Und dann ist es für mich zwischen Durant und LeBron. Also die Old Fart Division.
Ja. Habe ich mich für Durant entschieden? Rein aus Sympathiefaktoren, weshalb du dich wahrscheinlich für LeBron entschieden hast? Nein, Quatsch.
Was soll das denn heißen?
Nein, ich hab tatsächlich überlegt und habe dann gedacht, okay, die Lakers sind in letzter Zeit wirklich gut unterwegs. Sie sind aber trotzdem immer noch Platz 9 und die Suns sind zwar in letzter Zeit, aber sind das ganze Jahr enttäuschend unterwegs, aber sind halt tendenziell gibt's eine Chance, dass sie direkt in die Playoffs einziehen. Sie sind etwas besser und dann fühle ich mich wohler damit, wenn ich im Second Team einen von den Suns und einen von den Lakers habe und nicht zwei Lakers habe und Durant hinten rein, der ja auch eine extrem gute Saison spielt. Und Davis fand ich dann eben noch, Davis war ein bisschen wichtiger quasi ins Second Team zu nehmen, weil ich ihn einfach so ein bisschen besser sehe, also halt auch Two-Way Impact etc. Deshalb Durant, Davis und LeBron dann im Third Team bei mir. Spoiler.
Ja, find ich okay. Also habe ich letztendlich mir auch so aufgeschrieben. Ich glaube, wenn Curry nicht eine Zeit lang so geschwächelt hätte, dann hätte ich den als den dritten Old Fart vor die anderen beiden Old Farts gesetzt.
Ja.
Aber der hatte halt leider einfach so ein bisschen geschwächelt. Der ist dafür im Third Team bei mir. Also dann auch mit LeBron zusammen. Und dann wurde es für mich schwieriger. Also weil es da halt dann schon irgendwie ein paar mehr so bisschen nitpicky Cases gibt, sozusagen. Ich glaube, also Booker habe ich da zum Beispiel stehen. Booker hat aber Stand jetzt, glaube ich, das Limit noch nicht ganz erreicht. Also er steht zwar bei 65 Spielen, aber eins davon war irgendwie nur 5 Minuten. Deswegen muss er noch ein oder zweimal spielen, damit er qualifiziert sein kann. Aber ich nehme mal an, dass er es schafft. Und dann ist es, glaube ich, okay, weil also so enttäuschend Phoenix ist Und so falsch es sich anfühlt, zwei Leute von dem Team da reinzupacken, also ich weiß, haben wir bei den Lakers auch gemacht, aber trotzdem spielt er individuell halt schon einfach eine sehr, sehr gute Saison. Und deswegen ist es, finde ich legitim. Ich habe da Halliburton, der, auch wenn wir drüber gesprochen haben, dass der in der zweiten Saisonhälfte echt bei weitem nicht mehr so gut war wie in der ersten Saisonhälfte, er hat halt höhere Höhen erreicht als viele andere. Über die erste Saisonhälfte, wo er halt einfach wirklich extrem, extrem gut unterwegs war und sogar ein First-Team-Kandidat gewesen ist. Der würde so ein bisschen den Platz jetzt von Donovan Mitchell einnehmen, der ja auch phasenweise vollkommen überragend war, aber jetzt einfach nicht genug Spiele machen wird. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig glücklich damit. Und mit dem letzten Mitglied, mit Paul George, bin ich auch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber der hat sich bei mir leicht vor die anderen Kandidaten, die ich da noch aufgeschrieben habe, so leicht davor geschoben. Also wie sah denn dein Third Team aus?
Sag dein Third Team nochmal ganz kurz, weil Halliburton, Curry, Booker, LeBron, George. Okay, also, Ole Frex. Halliburton ist bei mir rausgeflogen tatsächlich. Einfach aufgrund der zweiten Saisonhälfte, weil du hast gesagt,
erst deiner bestialischen Abneigung gegen Tyrese.
Ja, genau, es ist auch einfach reine Antipathie, die mich da entscheiden hat lassen. Nein, ich fand es echt auch nicht einfach, weil du sagst, die erste Saisonhälfte war schon einfach herausragend. Die zweite war dann aber halt auch aufgrund dieser Verletzung, ja, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass er dann eben nicht mehr so sein selbst war, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen, wenn er es dann am Ende auch auf dem offiziellen Ballot nicht schafft, was dann auch so ein bisschen bitter ist, weil er ja gespielt hat, um an die Spiele zu kommen, dass er sich qualifiziert fürs Third Team oder für ein All-NBA-Team, weil es für ihn halt solche vertraglichen Implikationen hat. Und dann, dadurch, dass er aber angeschlagen gespielt hat, passt die Leistung dann am Ende nicht mehr. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, weil für mich hat es dann im Vergleich nicht ganz gereicht. Das ist vielleicht auch nicht ganz fair dann. Ich habe weil es ist dann in letzter Zeit wirklich, also da war die Effizienz ist extrem runtergegangen, da glaube ich nur noch gut 30% von draußen jetzt in der zweiten Saisonhälfte mehr oder weniger seit dem All-Star-Break. Macht 16 Punkte, wenn ich richtig, um die 16 Punkte. Ist halt einfach nicht mehr so dominant. Und das sind dann halt, ich habe Steph auch drin. Steph hat ja auch so ein bisschen die Probleme, aber es hat auch, ich glaube, es war auch Bill Simmons, der es gesagt hat. Oder Ryan Rossillo im selben Podcast. Dass halt reicht es schon, dass jemand anders Steph seinen Platz im All-NBA-Team wegnimmt. Das ist Stephs Einbruch und das halt nicht. Und das finde ich tatsächlich, fand ich eine ganz gute Argumentation, weil Steph ja eigentlich reingehört, so weil er halt einer der 15 besten Spieler der Liga ist, in meinen Augen. Und dann hat er so einen gewissen Bonus auch für mich. Und dann zu sagen, okay, hat ihn jetzt wirklich jemand überholt? Und da, wie du sagst, also ich hab mich da irgendwie auch schwer getan, irgendwie andere zu finden. Ich habe Jaylen Brown noch mit drin.
Ja, der war einer meiner letzten Streichkandidaten.
Auch Paul George habe ich auch drin, LeBron habe ich auch drin. Und dann hatte ich auch überlegt, Booker. Hatte auch mal überlegt, Bam. Und bin auch nicht ganz glücklich, aber bin dann aber bei Tyrese Maxey gelandet am Ende. Weil die Sixers sind ohne Embiid ziemlich abgestürzt, keine Frage. Es war allerdings nicht nur Embiid, der gefehlt hat. Es war immer viel in and out of the lineup. Net-Rating mit Maxey ohne Embiid immer noch minimal positiv, glaube ein Punkt. Und Maxey nicht mehr ganz so effizient unterwegs gewesen wie zu Saisonbeginn, aber er war schon auch derjenige, der dazu beigetragen hat, dass es nicht komplett irgendwie dahin ging. Musste sich dann auch ja nochmal umstellen, weil er ja dann schon derjenige war, auf den sich eine Defense dann irgendwie fokussiert hat, was es ihm natürlich schon nochmal erschwert hat, irgendwie sein Spiel durchzuziehen. Und dann habe ich ihn genommen, aber ich bin jetzt auch nicht treu, wenn jemand sagt, Booker kommt, muss da jetzt rein. Wie gesagt, bei Halliburton einfach ist es so, da ist es, weiß ich nicht, da fehlt mir die zweite Saison, da tue ich mich einfach schwer. Also das, da.
Ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber gleichzeitig, also wenn ich jetzt nur mir die beiden Tyreses angucke, so, die Advanced Stats sprechen da schon ziemlich klar für Halliburton. Also die Counting Stats sind beide sehr gut, muss man sagen. Ne? Also Maxey ist jetzt bei 26 plus 6 Assists, 45 aus dem Feld, 37 von der Dreierlinie. Also alles echt ziemlich nice. Halliburton ist halt bei 20 und 11 Assists, die meisten der Liga, 48 aus dem Feld, 37 auch von der Dreierlinie. Also über die Saison sind also dessen Effizienz war am Anfang völlig gestört.
Ja, ja, genau.
Das ist halt irgendwann ist halt so ein bisschen runtergegangen. Aber wenn man sich so die Saison im Totalen anguckt, finde ich die schon immer noch All-NBA würdig. Auch wenn es jetzt über die letzten Wochen ein bisschen knapper wurde. Maxi war auch einer meiner letzten Honorable Mentions, die es nicht drauf geschafft haben. Aber also wenn ich jetzt nur die beiden vergleiche, dann hätte ich tatsächlich lieber Halliburton. Also vor allem so diese Rolle als der Primäre, die Maxi dann mal ausfüllen musste, die hat ja Halliburton eigentlich immer.
Ja.
Und ist darin auch einfach, finde ich, noch, also hat noch einen größeren Einfluss aufs Spiel als Maxi, wenn ich den auch sehr gerne mag.
Ja, also würde ich jetzt in den Punkten nicht widersprechen, was bei mir halt echt ist. Ich finde halt, die zweite Saisonhälfte oder dieses letzte Drittel ist für mich halt schon ein Stück weg von All-NBA bei Halliburton. Und dann wahrscheinlich ist es, glaube ich, am Ende einfach Geschmackssache. Also, wie du sagst, wenn du sagst.
Ich sag ja, am Ende kommt der Hass von dir.
Ja, genau. Weil bei dir, gut, ich mag sie beide nicht. Das habe ich auch die ganze Saison gesagt. Beide Tyrese ist
immer.
Kannst mich jagen damit.
Ja, beim Warp, ne, Tyrese Halliburton über die Saison Platz 8.
Ja, gut, das
Maxi nicht in der Top 20.
Das ist für mich, da habe ich, weiß ich nicht, Warp, Schmorp und so, weißt du?
Warps und Schmorps. Ich gucke jetzt auch gerade nur mal ganz kurz so Stichproben. Player Efficiency Rating. Tyrese Halliburton auf Platz 8. Exakt gleich auf mit Christoph Porzingis und Kawhi Leonard. Wie gesagt, Player Efficiency Rating auch keine perfekte Statistik, aber da ist Maxi auch nicht in der Top 20.
Ja.
Rest my case.
Was soll ich gegen die Zahlen noch ausrichten?
Ja, nix. Also ich meine, die Zahlen sind ja auch letztendlich Wumpe. Ich finde so ich finde Maxi definitiv auch sehr gut. Ich finde nur halt, wie gesagt, dass seine Produktion und Effizienz und so ist halt auch sehr runtergegangen in der Zeit.
Ist auch, ja, klar. Ja.
Und also wenn wir uns da bei Halliburton kritisch auf die letzte Zeit konzentrieren, dann muss man das bei Maxi, finde ich, auch machen. Auch wenn die Sixers jetzt gerade natürlich krass am Rollen sind und Maxi auch gerade ein 52-Punkte-Spiel hatte in San Antonio und der auch einfach krasse Höhen erreicht hat in dieser Saison. Aber also da würde ich dann tatsächlich auch so ein bisschen einfach mit dem Tiebreaker gehen. Wen halte ich jetzt insgesamt für den etwas besseren Spieler? Und da bin ich, glaube ich, schon bei Halliburton.
Vielleicht muss dann bei mir einfach Booker rein, weil das vielleicht dann, wenn es kompliziert ist.
Ich habe Platz für Booker und Halliburton.
Ja, weil du Brown nicht drin hast. Du hast den Homer-Pick hast an dir vorbeiziehen lassen.
Ja, der mir am schwersten gefallen ist, nicht reinzunehmen, war tatsächlich Bam. Weil ich da halt auch so den defensiven Impact einfach so krass hoch sehe. Und auch wenn ich mir Heat-Spiele angucke, wie viel der Typ arbeiten muss, ist eigentlich eine Frechheit. Und ich halte diesen Heat-Kader echt für nicht wahnsinnig gut. So insgesamt. Und Bam macht da schon irgendwie vieles möglich. Deswegen, ich finde, der spielt schon eine All-NBA-Level-Saison. Zion mit seiner zweiten Saisonhälfte ist auch jemand, der eigentlich nah dran war.
Der Reverse Jinx hat so dermaßen gut funktioniert.
Ja, schon. Ich meine, es sind ja immer noch ein paar Sachen, die man kritisch sehen kann, aber er hat sich halt einfach beständig gesteigert und das ist ja was total Gutes.
Man verteidigt richtig gut gerade, ne? Also
richtig gut ist mir immer noch viel zu
situativ
viel zu wohlwollend, aber er hat krasse defensive Highlights teilweise.
Ja. Situativ. So.
Und die Beweglichkeit ist auf jeden Fall besser als über die letzten Jahre. Und das ist auch im Laufe der Saison irgendwie immer besser geworden. Ich bin trotzdem bei ihm nicht ganz dorthin gekommen. Weil, wie gesagt, bei Maxi nicht, bei Dame Lillard, der für seine Verhältnisse eine nicht so geile Saison spielt, aber für alle anderen Verhältnisse immer noch eine ziemlich gute Saison spielt. Der hat es nicht reingeschafft. Rüdiger Gebert habe ich auch noch aufgeschrieben. Aber wurde es nicht ganz.
Naja. Der Rüdiger kriegt dafür einen anderen Award, ne?
Von dir vielleicht.
Bist du schon so weit?
Nein, warte mal, aber bevor wir, damit können wir gerne gleich weitermachen. Ja. Aber eine Sache wollte ich dich noch fragen, weil du hast ja auch das Book of Basketball von Bill Simmons gelesen und der hat ja einmal diese MVP-Untersuchung für die gesamte Geschichte der Liga quasi gemacht und das immer so sortiert mit, wer ist Alpha-Tier, wer ist irgendwie, ich weiß nicht, war es irgendwie der Typ mit den Stats, wer ist der Typ, mit dem man in einem Pickup-Game wen man da als erstes wählen würde und an wen erinnert man sich von der Saison? Also so dann irgendwie 10 Jahre später, wer wird dann der erste Name sein, an den man sich erinnert? Für mich ist das so, also Pickup-Game und Alpha-Dog ist Jokic, statistisch ist Doncic. Und an wen erinnert man sich? Also an wen wird man sich in 10 Jahren erinnern? Das wäre jetzt meine Frage an dich.
Kobe White.
Ja, gut. Also wenn man nicht in Bulls-Bettwäsche schläft. und ein Poster von Jerry Reinsdorf in seinem Schlafzimmer hat.
Boah, überleg mal, über dem Bett, Jerry Reinsdorf. Oh Gott. Mit diesem eingefrorenen Lachen, das man in Last Dance immer gesehen hat. Boah.
Ich überleg's lieber nicht. Achso, übrigens, diesen Platz von Halliburton oder Maxi, den hätte Donovan Mitchell bekommen, wenn er genug Spiele gemacht hätte. Aber das
auf jeden Fall.
Anderes Thema.
An wen wird man sich erinnern? Kann man das jetzt schon sagen, bevor man weiß, wer Champion ist?
Ja, also auf die Regular Season
bezogen. Regular Season. Luca.
Why?
Weil verrückte Sachen, weil verrückte, weil unfassbare Höhen, also teilweise, also und halt diese Art und Weise, wie es Team trägt, eben auch dieses sehr heliozentrische, und es gab ja auch Phasen, eben in denen Curry verletzt war, und ich glaube Luca. Oder ziehst du auf irgendjemand Bestimmten ab?
Also für mich ist die Antwort tatsächlich Wemby. Also nicht, weil ich ihn jetzt irgendwie deswegen zum MVP-Kandidaten machen würde, aber für mich ist diese Saison die Saison,
weil es seine erste ist.
Also die Ankunft von Wemby.
Ja, okay. Ja, wenn du es so siehst, ja, okay, das ist, dann, weil wir davon ausgehen, dass wir in 10 Jahren, dass Wemby auch in dieser All-NBA-Diskussion die ein oder andere Rolle gespielt haben wird. Und dann ist das halt so.
Ja, ich finde, man hätte jetzt schon, wenn man sich ganz doll angestrengt hätte, hätte man auch jetzt schon All-NBA-Case für ihn machen können. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich finde auch, das ist schon okay,
dass die anderen da vorne stehen. Also ich weiß, er kann da nichts dafür, aber dafür sind mir die Spurs dann auch ein bisschen zu schlecht, dass wir jetzt schon den Case machen, weil wir werden ihn noch oft machen. Es sei denn, also ne, es gibt Verletzungen, davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen, aber das ist mir noch, also ich weiß, was du meinst, individuell, gerade so im letzten Drittel oder in der zweiten Hälfte auf jeden Fall. Aber dafür ist mir das Team insgesamt zu schlecht. Also, und dann gibt es auch noch andere Kandidaten, eben deren Team besser ist, die vielleicht dann nicht ganz so besonders unterwegs sind, was die Dinge angeht, die sie so tun und die sie so beherrschen und auf sehr hohem Niveau. Aber also das wäre, ja, nächstes Jahr.
Ja, aber an wen man sich erinnert, da ist es für mich trotzdem eher. Weil, also ich kann mich in meiner NBA-Cook-Karriere, in Anführungszeichen, auf jeden Fall nicht an eine Saison erinnern, wo ich über die letzten Wochen eigentlich am meisten ein Team geguckt habe, was halt für nichts mehr eine Rolle gespielt hat, weil es im Keller seiner Conference rumgekrebst ist. Und in dieser Saison ist das einfach so, weil das einfach komplett abgefahren ist, die Spiele von dem Typen anzugucken und so zu schauen, was fällt dem heute ein? Was kommt als nächstes? Das ist halt, deswegen glaube ich halt echt so. Das ist, also jetzt nur so auf die Regular Season bezogen. Das wird halt irgendwann so diese Saison sein. Ach ja, das war das Jahr, in dem Boston 50 Siege mehr hatte als Platz 2 im Osten. Das war das Jahr, in dem Luca gelernt hat, effizient Dreier zu schießen. Und das war das Jahr, in dem Wemby angefangen hat. Und das, ja, vielleicht.
Ja, ja, okay. Aus der Perspektive, ja, bin ich bei dir. Das war
das Jahr der Mondlandung. Aber das ist ja der Alien-Landung, du weißt schon.
Ja.
Wir haben noch, also einen Namen müssen wir zuletzt noch erwähnen, weil er es bei uns beiden nicht reingeschafft hat, aber weil sich Leute darüber aufregen werden. Domantas Sabonis, Ball für dich, ja. Ball für dich in der Verlosung oder nicht so richtig?
Ja, Verlosung ist ja immer so ein Ding. Also wie weit geht die Verlosung? Wir haben ja schon jetzt ein paar Kandidaten gehabt, die jetzt nicht drin waren. Wir haben jetzt über Bam gesprochen beide, oder du noch ein bisschen mehr, aber war bei mir auch eher in der Verlosung. Und irgendwann, also dann wäre Sabonis dann auch gekommen. Aber es waren dann halt, also sagen wir mal so, es fiel mir jetzt nicht so wahnsinnig schwer, 15 Spieler vor ihm zu finden.
Ja, das war jetzt nicht so,
auch so gegangen, dass ich jetzt gesagt habe, boah, nehme ich jetzt LeBron oder Sabonis oder nehme ich George oder Sabonis, dass ich da ewig überlegt hätte. Also hätte ich dann eher überlegt, nehme ich George oder Bam, Zion, keine Ahnung, eben dann Halliburton bei mir. Also deswegen da, ja. Weil es, also ist okay, wenn, also was heißt, ist okay, klingt immer so ein bisschen gönnerhaft, aber passt für mich voll, wenn man drüber spricht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich es wahnsinnig schwierig fand, 15 andere zu finden.
Ja, ging mir auch so. Also ich kam auch nur drauf, weil Simmons hatte den, glaube ich, ins Second Team gepackt und das auch so, also mehr oder weniger ohne große Diskussion. Da hatte ich mich halt so ein bisschen drüber gewundert. Aber ich meine, der Counting Stars Case ist halt auch krass für Sabonis, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also er hat auch,
er ist auch bei vielen, so. Bei vielen so Advanced Stats ist er auch weit oben mit dabei. Aber das ist halt einfach so ein Ding, wo für mich so der Eye-Test mit den Zahlen nicht so ganz übereinspielt, weil ich ihn für einen sehr guten Spieler halte, aber nicht unbedingt für einen Spieler, der jetzt zu den 15 Spielern mit dem größten Impact ligaweit gehört. Ja. Also das, deswegen, ja, ich war auch relativ schnell bei einer Liste von eher so 20 Leuten, die da vor ihm kommen, statt also bevor ich ihn da dann reingenommen hätte.
Ja, ja, bin ich dabei. Dann der vielleicht Award für Rudy Gobert, Defensive Player of the Year.
Ja, ist knifflig. Hast du ihn auf 1?
Ich habe ihn auf 1. Ich habe ihn auf 1. Und es ist bei mir dann schon auch so ein bisschen bester Verteidiger der besten Defense der Liga, des besten, vielleicht besten Teams der Liga. Man weiß es. Nicht der Liga, der Western Conference. Der Grund dafür, dass es so gut ist und Wemby ähnlich wie da, kommt schon noch. Aber ich finde, dieses Jahr hat Gobert dieses Jahr, finde ich, zu viel sehr, sehr gut gemacht und hat auch damit einen sehr, sehr großen Impact auf den Erfolg des Teams gehabt, als dass man jetzt sagt, okay, Wemby, weil, wie gesagt, Wemby total abgefahren und Blocks hier, Steals da, irgendwie da noch eine Passing-Lane zugemacht und alles gleichzeitig. Aber da, wie gesagt, das ist nicht sein Fehler, aber wir sind bis jetzt bei 20 Siegen bei den Spurs und Wemby kommt noch und deswegen ist es für mich, passt für mich oder ist für mich dann Gobert dieses Jahr nochmal
vorne. Wir schmeißen jetzt die TikTok-Kamera an, denn wie du das aber sagt, weil ich habe Wemby auf Platz 3. Mind blown. Und dann habe ich Gobert auf Platz 2 und dann habe ich Bam tatsächlich auf 1 gepackt, aber ich bin mir auch immer noch nicht zu 100% sicher, wie glücklich ich damit bin. Das Ding ist nur, also es ist so ein bisschen Philosophiefrage, weil ich finde es legitim, Gobert auf der 1 zu haben, weil, wie du gesagt hast, beste Defense, er ist der Hauptgrund dafür. Er ist der beste Ringbeschützer der Liga, ist auch nicht knapp. Und ich würde auch sagen, dass er vielseitiger ist defensiv als jetzt zum Beispiel Brook Lopez, der letzte Saison ja auch relativ nah dran war, diesen Award zu gewinnen. Und wo ich dachte, das finde ich eigentlich nicht okay, weil der eine Coverage hat, in der er richtig gut ist. Aber ich eigentlich gerne Leute habe, die mehr können. Ja. Und Gobert kann mehr. Gleichzeitig denke ich mir, er kann nicht so viel wie Bam, der überall gleichzeitig ist, der für die Heat in einzelnen Spielen 12 verschiedene Rollen einnimmt, irgendwie so in der Mitte der Zone, als eigentlich der beste Switch-Big der Liga, der aber in dieser Saison auch richtig viel Drop gespielt hat, weil sie halt ihre Coverages verändert haben, weil das Personal um ihn herum teilweise auch einfach verheerend ist. Also wenn man sich anguckt, wie sie im Moment starten, da ist Jovic, da ist Hero, da ist Butler, der manchmal wach ist in dieser Saison und manchmal nicht, und Rozier, der noch eine gute defensive Reputation von vor 8 Jahren hat, aber sie ja eigentlich nicht wirklich noch rechtfertigt. Und die Heat haben die siebtbeste Defense der Liga, glaube ich. Und das ist eigentlich wirklich nur auf Bam zurückzuführen, weil die, als ich das letzte Mal geguckt habe, war in seinen Minuten verteidigen sie auf einem Niveau äquivalent zur zweitbesten Defense der Liga. Wenn Bam nicht spielt, Platz 27. So, dieser Split ist halt schon ziemlich heftig. Und also für mich ist dann halt, also was ich vorhin meinte, so mit einem philosophischen Thema da auch so ein bisschen dabei, ich weiß halt, dass ich Bam lieber in den Playoffs hätte als Gobert. Und dass ich eigentlich das schon sehr wertschätze, wenn man wenn Verteidiger in allen möglichen verschiedenen Coverages klarkommen. Und da ist halt für mich Bam so ein bisschen die Definition von. Ich glaube so, dass dieser eine singuläre Skill mit meine Rim Protection ist besser als die von allen anderen, dass Gobert da auf jeden Fall einen krassen Case auf seiner Seite hat und dass das deswegen für mich auch vollkommen legitim ist, wenn man ihn auf die 1 packt. Aber für mich persönlich denke ich irgendwie, ich halte Bam defensiv eigentlich trotzdem für eine noch größere Waffe, weil du mit dem alles machen kannst.
Du meinst also, man kann Gobert in den Playoffs vom Feld spielen?
Nein, das meine ich nicht. Das meine ich absolut nicht. Aber also, auch so ein bisschen immer die Sache, dass Gobert halt auch sehr gutes defensives Personal um ihn herum hat. So mit McDaniels, mit Edwards, mit auch Nikhil Alexander-Walker, der echt eine tolle Saison spielt, defensiv, finde ich. Und das kann man bei Bam halt irgendwie nicht sagen. Ja. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gobert negativ ankreide. Ich meine, der hat ja auch schon ganz anderes Personal um ihn herum zu Top-10-Defenses verholfen. Also wir wissen, dass er da auch krasser Floor-Raiser ist, was das angeht. Ich glaube, ja, wie gesagt, irgendwie zu 100%ig entschieden bin ich da auch noch nicht, aber Stand jetzt wäre es bei mir für mich irgendwie knapp Bam. Und dann Gobert und dann Wemby.
Ja, also finde ich schlüssig. Also auch gerade wenn du die Vielseitigkeit ansprichst und noch die Playoffs mit reinnimmst, ich meine, klar, da kann man es natürlich wieder gegenhalten, aber wir sprechen über die Regular Season und aber auch das, was du sonst sagst, ne? Mit dass das Bam einfach pro Spiel diverse Probleme Probleme gestellt werden oder vor Probleme, diverse Probleme gestellt wird. Puh, das war schwer. Und dass er sich da mal wieder umstellen kann und das halt auf einem sehr, sehr hohen Niveau macht und dann eben teilweise allein auf weiter Flur ist. Ja.
Und irgendwie fand ich das aber auch gleichzeitig ein langweiliges Rennen oder ein komisches Rennen in dieser Saison, weil es jetzt, also der beste Verteidiger, den ich gesehen habe, war Jonathan Isaac, der hat nicht genug Spiele und auch nicht genug Minuten. Sonst, so was den Impact angeht, hätte ich auch gerne einen Case für OG Anunoby gemacht, aber der hat auch bei weitem nicht genug Spiele dafür gemacht, also gerade für die Knicks nicht. Draymond Green ist nach wie vor der vielleicht intelligenteste Verteidiger von allen, der auch also teilweise kranke Höhen erreicht, also neulich gegen Dallas, was er da im Alleingang irgendwie alles verhindert Weiland hat. Oder auch Weiland. Oder auch jetzt vergangene Nacht gegen die Lakers, was, also wie viel der irgendwie defensiv machen kann, ist halt schon echt einfach bemerkenswert, aber hat halt auch nicht genug gespielt, auch nur wegen eigener Schuld zu verteidigen. Es ist dann am Ende halt irgendwie ja so ein
super Default,
etwas reduziertes Rennen geworden, finde ich.
Ja, das stimmt. Apropos reduziertes Rennen, Rookie of the Year.
Ja, Moment, wir müssen noch die All-Defensive Teams dann auch
haben. Ah ja, stimmt, Entschuldigung, die habe ich vergessen. Ja, richtig.
Also ich habe im First Team hätte ich noch Herb Jones und Jalen Suggs. Beide, die eigentlich Flügelverteidiger, die aber so Hauptgrund dafür sind, dass ihre Teams Top 5 Defenses haben. Also gerade bei den Pelicans finde ich das schon abgefahren, weil in der Starting Five eigentlich nur ein richtig guter Verteidiger ist und das ist halt einfach Herb Jones und der ist aber einfach so gut, dass das ist irgendwie, also einfach einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Und Suggs, also wie gesagt, Isaac ist der beste Verteidiger bei der Magic, aber Suggs spielt doppelt so viel und gibt halt einfach auch den Ton an. Deswegen hätte ich ihn da drin und im Second Team dann die beiden Celtics Guards, also White und Holiday, Anthony Davis, obwohl die Lakers Defense echt nicht gut ist und auch in seinen Minuten nicht wahnsinnig toll ist. Alex Caruso und Isaiah Hartenstein.
Ja. Warum?
Weil er ebenfalls eine Top-10-Defense verankert, die in jedem Spiel 8 verschiedene neue Leute da irgendwie integrieren muss oder beziehungsweise halt ständig irgendwelche Ausfälle hat, ständig irgendwas neu zusammenfügen muss. Dann spielen natürlich auch Leute 48 Minuten, aber er hat da einfach schon einen sehr, sehr großen Impact. Also sowohl als Drop-Verteidiger vor allem, aber der auch mobil genug ist, um vor vielen Leuten zu bleiben.
Ja.
Sehr guter Rebounder, sehr guter, also hat sehr gute Hände, also sammelt ziemlich viele Steals ein und so. Ist ein guter Shotblocker. Ich finde, der spielt da einfach insgesamt eine sehr, sehr gute Saison. Ist auch abgefahren. Also nicht, dass das jetzt irgendwie alles perfekt widerspiegelt, aber so beim Estimated Plus Minus zum Beispiel defensiv Platz 1 in der Liga ist Jonathan Isaac und dann kommt schon Isaiah Hartenstein. Also, wie gesagt, da würde ich jetzt nicht hundertprozentig das unterschreiben, aber die meisten Leute, die da oben stehen, sind schon ziemlich gute Verteidiger.
Ja.
Und mir fehlte irgendwie so ein bisschen der 10. Name. Und ich finde, für ihn kann man einfach den Case ganz gut machen, dass er einfach eine tolle Saison spielt und die, also den Knicks dabei hilft, dass sie halt auch ohne Mitchell Robinson, der jetzt zurückgekehrt ist, aber jetzt von der Bank kommt, dass sie eigentlich defensiv halt nicht nachgelassen haben, sondern nach der All-Star-Pause sogar eher noch besser waren, obwohl ihr eigentlich bester Verteidiger, Anunoby, ganz lange ja quasi nicht zur Verfügung stand. Da ist, glaube ich, schon Hartenstein einfach ein sehr, sehr großer Faktor für.
Ich muss gestehen, ich habe gar nicht über Hartenstein nachgedacht. Aber also finde ich einen interessanten Vorschlag, einen interessanten Pick. Ich habe es ähnlich. First Team habe ich statt Suggs White und Suggs dann im Second.
Mhm.
Ansonsten auch Caruso im Second, also gut, die anderen bleiben, ne? Caruso, Holiday auch, Davis auch und ich habe Jaden McDaniels noch.
Finde ich auch vertretbar. Ich hatte auch noch über Aaron Gordon und KCP nachgedacht. Die haben sich aber gegenseitig den Platz weggenommen.
Ja.
Weil ich mir nicht sicher war, wen von beiden. Und dann ist es keiner geworden. Aber also die und McDaniels haben auf jeden Fall auch noch gute Cases.
Ja.
Und also so was einzelne Spiele angeht, Kawhi eigentlich auch. Aber ich glaube, so was jetzt Day-to-Day defensive Belastung angeht, wahrscheinlich nicht ganz.
Da freue ich mich schon auf die Playoffs, wenn er wieder wirklich fit wird und so, aber halt so dieses, wenn Kawhi dann mal muss und dann halt auch macht, defensiv.
Dann ist ja, also Kawhi gegen Luca möchte ich dann schon sehen.
Ja,
Hoffen wir mal, dass er fit ist.
Das hoffen wir sehr. So, damit jetzt zum Rookie, aber.
Ja.
Wemby,
ja. Armin Thompson. Nein. Genau, Wemby, Chet, Brandon Miller, Derek Lively, Hodson Potts. Das ist auch quasi das All-Rookie-First-Team. Mit dem Second-Team bin ich nicht hundertprozentig glücklich, aber da habe ich jetzt die Thompson-Twins, Jaime Jaquez Junior.
Naja, ist ein bisschen abgerutscht, ne?
Ja, also vor allem trifft er keine Dreier mehr, seitdem er sich zwischenzeitlich mal verletzt hat. Ja. Das ist jetzt irgendwie über die Saison, glaube ich, bei 31% angekommen. Am Anfang sah er ja mal aus wie der drittbeste Rookie, aber das hat sich jetzt über die letzten Wochen, Monate, finde ich, dann nicht mehr aufrechterhalten lassen. Keyonte George habe ich noch aufgeschrieben und Trace Jackson Davis.
Ja, er hat sich ziemlich reingespielt, ne, Trace Jackson Davis. Und ja, liefert auch ziemlich, ziemlich regelmäßig ziemlich gut ab.
Ja, also echt, das ist ungewohnt bei den Warriors, jemanden zu sehen, der so athletisch explosiv auch dann als Pick-and-Roll-Finisher unterwegs ist und auch dann teilweise als Shotblocker. Also hat, finde ich, auch so ein paar Limitierungen, aber er spielt halt einfach eine gute Rolle bei einem Team, was über die letzten Wochen ja schon auch echt wieder zu den besseren Teams der Liga gehört hat und was im Osten wahrscheinlich irgendwie so auf Platz 2 sein würde. Von daher, das Ungleichgewicht ist mal wieder so krass. Die Mavs mit ihrer Bilanz wären halt einfach wirklich Platz 2 im Osten und sind Platz 5 im Westen.
Ja.
Als Beispiel.
Ja, so ist es. Man hat es gar nicht gedacht. Eigentlich dachte man, okay, der Osten ist jetzt eigentlich auch relativ tief mit den Bucks, den Cavs, Sixers, Heat. Dann kommen irgendwie vielleicht noch, keine Ahnung, die Knicks, Pacers. Ja, also, weißt du,
eine Zeit lang waren wir mal so naiv und haben das gedacht.
Ja, aber es gibt Gründe, aber es ist schon bitter, wie ein paar wirklich abgestürzt sind. Und bei Miami, also wir sind, wie gesagt, wir sind wie jedes Jahr gespannt, was in den Playoffs passiert. Aber Cleveland auch so ein kleines Mysterium, mal abgesehen von den Verletzungen.
Ja, die Cavs habe ich mittlerweile vom Kopf her schon fast wieder komplett abgeschrieben.
Ich kann es mir gerade auch nur sehr, sehr schwer vorstellen.
Schwurstellen wäre aber eigentlich eine gute Verkürzung davon.
Schon, oder?
Kannst mir nur schwurstellen.
Ja. Kannst du ein bisschen vernuschelt, nicht? Ja. Nee, aber dass da noch groß was passiert, weil es ist irgendwie so ein bisschen verfahren und dann, es war auch zu sehr zerstückelt. Dann irgendwie Garland, Mobley raus, dann kommen sie zurück, dann ging es am Anfang, ging es ja eigentlich ganz gut weiter, aber dann ist Mobley wieder raus, dann ist Mitchell mal wieder, hat irgendwie diese Gesichtsfraktur, der Nasenbeinbruch war es, glaube ich, ne?
Ich komme bei den Cavs
aber genau,
Gesichtsverletzungen nicht hinterher. Garland hat ja allein schon 12 gehabt.
Ja, stimmt. Und deshalb, ja, irgendwie, nee, das Cavs ist ein bisschen bitter geworden. So, Most Improved Player.
Ja, du kannst deinen nennen, ich weiß ihn sowieso, von daher heraus.
Nee, ist nicht Kobe White geworden.
Nicht Kobe White geworden.
Nee, dafür ist es so ein bisschen, war es in letzter Zeit echt so ein bisschen zu sehr auf und ab und defensiv auch nicht so. Also er ist schon, er bleibt meine Nummer 2.
Und wer ist dann die Nummer 1?
Die Nummer 1. Du bist die Nummer 1, Blue. Ganz gerne. Welcher Film?
Nee, sag mir nichts.
Old School.
Habe ich nie auf Deutsch gesehen.
Ja, okay, ich habe am Anfang in der Schulzeit immer noch hier, ne? Immer auf Deutsch gesehen. Bist du meins? Auf der Beerdigung von Blue, weißt du? Will Ferrell?
Ja, doch, ja. Ja. Ja, es ist dunkel.
Ja.
Er sagt jetzt
doch halt. Jalen Brunson.
Ach, ich dachte, da hätten wir jetzt Kontroverse, aber ich habe ihn da auch stehen.
Was? Ich dachte auch, Freax schüttelt den Kopf und sagt, oh Mann, was ist denn da drauf? Trottel. Aber nein. Ja, ist schon krass nochmal, der Sprung. Also, er war letztes Jahr schon gut, aber jetzt ist er halt Superstar gut.
Ja. Dann, ich meine, ist viel besser geworden als Pull-Up-Dreier-Schütze, hat dadurch irgendwie sein Spiel echt noch mehr geöffnet. Ja. Ist sneaky auch defensiv nicht mehr einer der schlechtesten der Liga. Er ist auch nicht gut, aber er hat, finde ich, so einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Er hat halt die körperlichen Limitierungen oder die Längenlimitierungen, aber sonst macht er relativ viel gut, ne? Also.
Ja.
Ja. Ja. Und er ist halt, ja, er ist. Halt, er hat ein Team getragen durch die Saison.
Ja. Ja, cool, dann können wir da ja nicht diskutieren.
Nee. Wen hast du noch so auf der Liste?
Jalen Suggs, einfach weil der Sprung als Dreierschütze ultra wichtig ist. Der war über seine ersten beiden Jahre echt kaum, also natürlich irgendwie schon defensiv erkennbar, dass er da echt gut war, aber phasenweise halt schwer spielbar. Ja. Und mittlerweile ist er hat er halt sogar schon den Sprung zum verlässlichen Dreierschützen gemacht und das ist halt schon krass wichtig, damit, also das öffnet ihm Türen, die vorher zugewiesen sind. Aus dem gleichen Grund habe ich Herb Jones auch drauf, der jetzt nicht mehr nur ein Defensiv-Ass ist, sondern einer der besten Rollenspieler der Liga, weil er jetzt halt auch über die Saison, ich glaube, 41% von draußen trifft. Das war am Anfang auch nicht unbedingt denkbar, macht ihn aber halt einfach zu einem noch besseren Spieler. Und Tyrese Maxey habe ich dann noch drauf geschrieben. Tyrese Maxey wird es am Ende wahrscheinlich werden, weil das irgendwie schon vor der Saison so ein bisschen erwartet wurde. Aber ja, ich glaube, dass er da auftaucht, das sollte auf jeden Fall auch gerechtfertigt sein.
Ja,
ich habe auch lange andere Namen aufgeschrieben, aber ja.
Ich habe auch lange überlegt, ob ich Maxey an eins setze, aber irgendwie, ja, Brunson fand ich noch ein bisschen beeindruckender. Und gerade, weil wir vorher auch drüber geredet haben, Maxey so ein bisschen hinten runter oder hinten raus etwas runter und deshalb, ja, aber passt auch gut, finde ich. Kannst du auch gut nehmen.
Ich bin grundsätzlich bei den Knicks einigermaßen beeindruckt davon, wie viele individuelle Verbesserungen es gegeben hat in dieser Saison. Also Hartenstein würde ich da auch reinnehmen, weil er einfach diese Art von Minuten noch nie gespielt hat, defensiv viel besser ist, als es vorher war in seiner Karriere, auch nicht mehr so foulanfällig und so. Also der ist so ein Honorable Mention. Dante DiVincenzo hatte ich auch überlegt, in die Top 5 zu nehmen, einfach weil, ja, was der für eine Entwicklung als Scorer und Shooter hingelegt hat, ist schon auch echt krass. Kuminga ist natürlich jemand, der vor allem während der Saison sich sehr verbessert hat. Şengün war guter Kandidat auf jeden Fall. Aaron Nesmith, Danny Avdija habe ich mir auch aufgeschrieben. Guckt natürlich keiner, weil er bei den Wizards unterwegs ist, aber der hat irgendwie auch seine Stats mehr oder weniger verdoppelt. Also das ist schon auch ein echter Lieb. Ich glaube, Avdija ist auch einer, der einfach irgendwann hoffentlich mal in einer Situation ist, wo so die echt wertvollen Skills, die der eigentlich mitbringt, auch eingesetzt werden können, weil der ist ja komplett verschenkt in dem Team, wo er gerade ist. Aber naja, irgendwann wird ihn irgendjemand retten.
So ist es. Vielleicht einer der folgenden Coaches.
Du willst schon die Überleitung. Finde ich okay. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, ob du einen Least Improved Player hast. Irgendjemand, bei dem du im Lauf dieser Saison oder insgesamt, was diese Saison angeht, enttäuscht bist mit dem, was sich getan hat oder nicht getan hat.
Muss ich mal überlegen. Muss ich mal ganz kurz. Gut, Patrick Williams hat den Sprung zum Most Improved Player nicht geschafft, natürlich hart.
Aber der Preseason-Pick, oder? Wolltest du nicht einen Award nach ihm umbenennen?
Wollte ich eigentlich. Mach ich nächstes Jahr.
Na gut.
So aus dem Stegreif, fällt mir niemand ein gerade.
Ja, ich hatte da nur überlegt, so eigentlich die beiden Jungen bei den Cavs, aber vor allem Darius Garland, weil ich meine, Mobley war mehr verletzt, aber
Garland ist eine Saison, echt,
finde ich, enttäuschend.
Garland ist enttäuschend, aber es ist halt auch eine ziemlich zerstückelte Saison für ihn.
Ja, stimmt schon.
Also.
Aber es ist irgendwie, er ist halt in allen Kategorien quasi schlechter geworden als im letzten Jahr.
Ich muss auch nicht
ihn deswegen auch überhaupt nicht abschreiben oder so, aber das war einfach bisschen Downer.
Definitiv. Und vielleicht muss er ja wechseln, weil sie sagen, wir geben Donovan Mitchell doch die Schlüssel in die Hand, wenn er bleibt. Natürlich.
Zu den Spurs.
Ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Wäre natürlich. Oder halt für Zach LaVine zu den Bulls. Wobei ein Backcourt mit Coby White und Darius Garland wäre ein bisschen arg kurz geraten.
Du willst einfach jeden Spieler, den du ansatzweise gut findest, den willst du immer zu den Spurs packen. Ich meine, zu den Bulls packen.
Ja, aber
der Fit ist dir doch scheißegal.
Ja, nee, ich hab's auch dann gleich relativiert, aber was bleibt mir denn anders übrig? So ein bisschen Chaos stiften und wenigstens wir ein bisschen Spaß haben. Ja. Also gut, wobei letzte Nacht war viel Spaß dabei. Also von daher, ne? Bei dem Highlight. Aber.
Ja.
Ne?
Und dann noch dabei zugeschaut, wie Brunson 45 gemacht hat.
Ja.
Okay. Coach.
Habe ich Mark Degno. Meine Nummer 1, Blue. Dann Chris Finch und dann Jamal Mosley.
Ja. Ich habe Mosley an 2. Auch wenn ich die Offense der Magic echt nicht gerne angucke, aber die Defense dafür schon. Ich habe Coach Mass, ja. Joey Mass auf der 3. Habe ich Chris Finch. Und dann habe ich unseren alten Brummer Tom Thibodeau auf der 5.
Er ja, hat sich's auch verdient, ne?
Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Ich glaube, den interessiert das auch total, ob er irgendwie.
Ich glaube auch. Ja.
Dann rahmt er sich ein. Irgend so einem Rennen auftaucht, aber.
Ja. Hängt er übers Bett.
Ja, aber ich glaube, der Gnaut wird es schon am Ende
ja,
einstreichen und ist auch gerechtfertigt, wenn man bedenkt. Also es gab ja schon Leute, die optimistisch waren, was die Thunder angeht, aber dass die bis
das.
Zu den letzten 2-3 Tagen mit dem jüngsten Team der Liga um Platz 1 im Westen mitspielen, das ja, kann man dann schon irgendwie honorieren, würde ich mal sagen.
Ja, ja sehe ich ganz genauso.
Wer ist dein Not Coach of the Year?
Monty?
Habe ich auch da stehen.
Weil, ich meine, Detroit ist nicht gut, aber Detroit muss jetzt auch nicht so scheiße sein.
Ja. Also, so ungefähr kann man es so formulieren, würde ich auch sagen.
Also, weil ich meine, so ein gewisses Talent kannst du ja allen irgendwie nachsagen. Oder nicht allen, aber den meisten. Und irgendwie, dass es dann so gar nicht funktioniert hat, ist schon ein bisschen bitter.
Ja.
Deshalb.
Exakt.
Na stimmt, Exec haben wir ja noch. Muss ich kurz aus dem Stegreif machen. Sonst mache ich das ja gerne. Geht er jetzt am Sam Presti? Einfach, weil er viel richtig gemacht hat. Es ist so ein bisschen so ein, nicht Lifetime Award, aber so ein Past Years Award.
Ja, weil ich, also diese Saison gab es ja eigentlich nichts.
Nee, eben, also.
Deswegen hätte ich gesagt, es muss President Brad sein.
Ja, stimmt.
Eigentlich höre ich auch gar keine anderen Argumente, weil. So, diese Deals für Holiday und Porzingis halt schon ziemlich gut waren.
Ja.
Kontrovers vielleicht, aber hat sich ja komplett ausgezahlt, muss man sagen. Also zumal sie ja sogar für diesen Smart-Porzingis-Tausch sogar auch noch irgendwie 2 Erstrunden-Picks zurückbekommen haben.
Das
ist schon einigermaßen wild. Ja. Gutes Business. Herzlos wie sonst was.
Aber dafür steht
man ja in Boston. So sind sie halt in Boston, ja. Genau.
Nico Harrison kann man vielleicht auch noch mit reinnehmen. Also Runner-up.
Würde ich machen, wenn ich nicht ein bisschen Schiss darum hätte, dass die Mavs die komplette Zukunft verpfändet hätten. Aber
ja.
Einfach nur für diese Saison im Vakuum waren ein paar gute Sachen dabei, aber auch also mit Grant Williams, das war der große Move der Offseason und der war überhaupt nicht gut.
Ja, aber ich glaube, das war ja auch einiges zwischenmenschlich, scheinbar, also wie es so wirkte am Ende. Und klar, man wusste, dass Williams jetzt nicht der einfachste Charakter ist, aber du wusstest ja nicht, das sind ja Dinge, die kannst du nicht komplett vorhersehen. Aber.
Das stimmt. Und sie haben für 2 interessante Charaktere getradet, für Grant Williams und für Kyrie. Einer hat sich voll ausgezahlt und der
andere nicht.
Höher als eine 50-prozentige Quote.
High Risk, High Reward. Also von daher.
Ja.
Okay. Best Sixth Man haben wir noch.
Ja.
Wer ist es bei dir?
Bogdan Bogdanovic.
Ein Hauke.
Ein Hauke, ja. Also Gurkenteam, aber nicht wegen ihm. Also der ist ja jetzt auch, seitdem Trae Young dann raus war, hat er auch relativ viel gestartet. Verändert es dann noch ein bisschen, aber er ist so in der Rotation der Spieler, der den mit Abstand größten Unterschied auf das On-Off-Rating, auf das Net-Rating hat, also ist ein Swing von plus 12,5. Und wenn man das mit meinem mit dem Nummer 2 auf meiner Liste vergleicht mit Malik Monk, da ist halt der Split halt negativ, was jetzt nicht daran liegt, dass Monk irgendwie ein viel schlechterer Spieler ist, aber ich finde, die beiden füllen schon einigermaßen vergleichbare Rollen aus und Bogdanovic ist in dieser Saison, finde ich, da einfach ein kleines bisschen besser gewesen.
Ja. Und
deswegen wäre er da so. Also halt einfach derjenige, der sein Team noch mehr positiv beeinflusst hat.
Ich habe die Hawks laufen mir im toten Winkel ab, deswegen habe ich über Bogdan Bogdanovic nicht nachgedacht. Ich habe Naz Reid vorne, der jetzt viel gestartet ist natürlich und da einen sehr, sehr guten Case gemacht hat. Also als Starter für Sixth Man, aber er hat da nochmal unterstrichen, wie gut er eigentlich ist. Dann Malik Monk und dann unseren Freund Bobby Portis ist bei mir an 3. Und sehr freundlich, unser Freund ist an 3.
Unser sehr guten Freund, ja, den habe ich auf 4. Und Reed hatte ich auch auf 3. Und dann hatte ich noch Norm Powell. Aber.
Das war enorm, also Powell.
Genau.
Was du geliefert hast.
Mhm. Ich finde Reed auch super, aber, also ich meine, gut, bei Bogdanovic ist es jetzt natürlich auch ein bisschen so, aber so, dass die Zeit als Starter einem den Award dann verschafft, ist irgendwie auch ein bisschen komisch.
Das ist ein bisschen paradox.
Ja. Aber es ist ja eben ein komischer Award, von daher.
Ja, eben. Deswegen kann man auch komische Begründungen finden. Absolut.
Das muss eigentlich sowieso immer das Ziel sein.
Ja. Klappt auch oft.
Ja.
Ist mir das durchgegangen oder haben wir es tatsächlich damit?
Ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Oder
ja, ich glaube auch.
Außer du willst mir jetzt noch was über den Clutch Player of the Year erzählen?
Nö.
Auch immer noch keiner weiß, wie man das jetzt genau, ob man da wirklich einfach nur die Zahlen abliest, weil dann ist es entweder Curry oder DeRozan.
Ja. War eine Award für Chicago, das ist natürlich auch brutal in der Saison.
Ja, vor allem jetzt, wo Kobe White es doch nicht wird, ne? Weil selbst du ihm die Stimme nicht geben willst.
Ja. Es tut mir auch leid. mein Herz blutete schon ein wenig, aber.
Also, Steph Curry hat 186 Clutch-Punkte erzielt. 50% aus dem Feld getroffen, 46% von der Dreierlinie getroffen. Ist halt schon gut. Ein Plus-Minus von nur plus 19. DeMar DeRozan steht bei plus 95. Nikola Jokic steht bei plus 85. Naja, weißt du, es geht ja nur ums Plus-Minus.
Eben, ja. Also DeMar DeRozan.
Ah. Und das ist schon ein
Schlusswort. Congrats. Ja. Siehst du, so können wir gut rausgehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das freut uns sehr. Das finden wir sehr schön. Und solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und das ab sofort öfter tun wollen, gar kein Problem. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube. Ihr findet uns überall. Ihr findet uns auch bei X. Ihr findet uns bei Instagram. Schreibt uns da gerne an. Und ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit
Oi.
Richtig. Dort gibt es einerseits extra Content und diesen extra Content gibt es als Dank an all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Und an dieser Stelle natürlich auch wie immer nochmal der Dank verbalisiert. Jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die letzten Saisontage und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.